Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, willkommen bei Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion. Heute bei mir zu Gast ist quasi die Frau des Tages, Petra Dobrotzka, Co-Founderin von Bird, dem Wiener Startup, das sich heute 50 Millionen Euro geholt hat, beziehungsweise natürlich sich 50 Millionen Euro geholt hat und es heute kommuniziert hat. Hallo Petra.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir, dass du dieses Gespräch mit mir führst. Petra, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, die ihr da hingelegt habt. Ich habe dich eigentlich 2016 kennengelernt. Du warst eine der ersten Startup-Gründerinnen, mit denen ich damals ein Interview geführt habe. Ihr habt als Gründerteam damals mit einem doch ganz anderen Geschäftsmodell gestartet, habt einige Zeit lang gebraucht, bis ihr dorthin gefunden habt. Ich glaube, seit ungefähr 2019 macht ihr das, was ihr jetzt macht, und habt in diesen Jahren seitdem ein enormes Wachstum hingelegt. Jetzt 50 Millionen Euro geholt. Lead Investor ist Cambridge Capital, und da habe ich in eure Aussendung reingeschaut. Der Matt Smalley von Cambridge Capital hat gesagt, ihr habt die besten Kennzahlen in der gesamten Branche. Wie seid ihr eigentlich mit Cambridge Capital zusammengekommen und haben die Verhandlungen dann so zack, ganz kurz nur gedauert, weil ihr eh diese coolen Kennzahlen habt, oder war das doch ein bisschen ein längerer Prozess?
Ja, wie sind wir zusammengekommen? Also als Startup ist man ja doch irgendwie recht laufend in Kontakt mit Investoren, weil man sich irgendwie laufend austauschen will natürlich und auch wissen will, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass wir das manchmal gar nicht machen, aber wir haben ja auch erst letztes Jahr die letzte Runde geraced und waren jetzt deshalb auch nicht wirklich so aktiv auf der Suche nach Kapital, aber dann hat sich eben Cambridge bei uns gemeldet, und der E-Commerce-Markt ist ja gerade durch Corona auch in den letzten Jahren hat sich natürlich sehr stark entwickelt, und Cambridge kommt eben aus den USA und hat auch ganz gute Einblicke in die Marktentwicklungen dort und war jetzt auch recht interessiert eben an Europa und wollte hier was machen. Und für uns war es eben sehr interessant, weil sie sehr viel Erfahrung im Logistikbereich haben und wir so eben auch das Gefühl hatten, wir können da jetzt auch was draus lernen. Es hat sich schon ein paar Monate gezogen, wie das mit so Investmentrunden läuft. Aber ja, ich glaube, wie Sie gesagt haben, am Ende des Tages, wenn der Markt spannend ist und die Unternehmenszahlen passen, dann kommt man halt zusammen. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass das geklappt hat, und sind auch jetzt eben sehr motiviert, mit Ihnen gemeinsam nochmal weiter zu arbeiten und wirklich auch von Ihnen zu lernen, weil Sie da wirklich super Erfahrung haben.
Ja, Cambridge Capital ist wirklich auf die Logistik Branche spezialisiert. Vielleicht an dieser Stelle, du hast es jetzt schon angedeutet, aber vielleicht nochmal ein kurzer Pitch auch von dir. Was macht Bird jetzt in diesem Logistikbereich, in diesem E-Commerce-Fulfillment-Bereich genau? Wie funktioniert das?
Also im Prinzip geben wir Online-Händlern Zugang zu einem Netzwerk an Logistikstandorten. Das heißt, sie können ihre gesamte E-Commerce-Logistik, also ihre Bestellungen, auslagern und sich eben vor allem auf die Märkte fokussieren, in denen ihre Endkunden sitzen. Das heißt, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt von, sage ich mal, einem österreichischen Online-Shop, der aber auch viel nach Deutschland verkauft, so wie es üblicherweise ist, dann kann er eben mit uns zusammenarbeiten, seine Ware bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland einlagern, also in einem unserer Partnerlager. Und dort wird dann eben, wenn Bestellungen reinkommen, die Ware kommissioniert, verpackt und verschickt. Und dabei schaut eben unser System auch darauf, dass immer eben der Standort gewählt ist, von wo aus es am schnellsten und am effizientesten ist. Wobei man dazu sagen muss, dass wir eben unseren Fokus auf die Software legen. Das heißt, diese ganzen Schnittstellen zu den Shop-Systemen zum Beispiel wie Shopify, WooCommerce, aber auch zu Amazon zum Beispiel, die haben wir gebaut. Und auch die gesamte Software, die im Lager verwendet wird. Also wenn jetzt eine Bestellung kommissioniert und verpackt wird, das wird alles von unserem System getrackt. Aber wirklich das Operative im Lager, das machen wir über Partner. Das heißt, das sind dann Logistikunternehmen, die jahrelange Erfahrung haben, die selbst Lagerhallen betreiben mit Mitarbeitern und Gabelstaplern und allem drum und dran. Und sie arbeiten eben aber mit unserer Software und wickeln damit unsere unsere Sendungen ab oder eben die Sendungen unserer Online-Shops.
Ja, du hast mir das schon 2019 im Interview mal gesagt, bei Bird greift kein Mitarbeiter mehr selbst ein Paket an. Am Anfang habt ihr das ja noch gemacht. Sehr, sehr spannend, wie ihr das gemacht habt. Und es kommt extrem gut an. Seit dem Series B Investment im vergangenen Juli, das ja auch schon bei 16 Millionen Euro, wenn ich mich jetzt nicht irre, gelegen ist, habt ihr euren Kundenstamm verdoppelt. Ihr habt auch den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde verdoppelt noch dazu. Das heißt, das ist ein extremes Wachstum. Wie bringt man denn sowas überhaupt zustande in so wenigen Monaten? Und wie bringt man das auch innerhalb eines Teams zusammen?
Ja, ich meine, natürlich ist man als Startup schon darauf ausgelegt, dass man wächst. Also das war natürlich immer schon unser Ziel. Gerade die Kennzahlen, die du jetzt genannt hast mit den größer werdenden Kunden, das ist einfach das Ergebnis davon, dass sich unsere Software eben immer weiterentwickelt und dass wir Kunden, die wir früher vielleicht ablehnen mussten, weil wir bestimmte Teile der Dienstleistung noch nicht abbilden konnten, die können wir jetzt bedienen und jetzt haben wir eben dadurch auch größere Kunden und auch international bekannte Marken, die mit uns zusammenarbeiten. Und gleichzeitig, ich meine natürlich, wir haben auch einfach viele Leute eingestellt, wir haben jetzt ein Team von über 200 Leuten, das heißt, wir haben viele Leute im Sales und im Marketing, die sich laufend darum kümmern, dass wir auch einfach neue Kunden gewinnen. Das heißt, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt ein magisches Element, das uns da irgendwie geholfen hat, sondern an allen Ecken und Enden muss es natürlich gedreht werden, damit das so funktioniert, aber ja, also wir können uns nicht beklagen, ist natürlich auch gerade die letzten zwei Jahre durch Corona die Nachfrage im E-Commerce-Bereich natürlich gestiegen. Das heißt, wir konnten davon auch natürlich profitieren.
Das wollte ich gerade fragen, wie ist so die Großwetterlage in der Logistikbranche, die Corona-Krise, da weiß man, dass die einen Push gebracht hat. Auf der anderen Seite sind jetzt zumindest die Corona-Maßnahmen eigentlich auf der ganzen Welt soweit vorbei. Gibt es jetzt wieder eine Rückentwicklung oder geht es trotzdem weiter steil bergauf? Wie schaut es in der Branche aus gerade von der Stimmung her?
Ja, also jetzt ist gerade eigentlich wieder ein bisschen abgekühlt, beziehungsweise abgekühlt, es wächst nicht ganz so stark wie die letzten beiden Jahre. Das heißt, ich glaube 2022 wird ein ganz interessantes Jahr für E-Commerce und sind wir auch gespannt, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall waren die letzten beiden Jahre von E-Commerce-Zahlen schon deutlich, hat man schon deutlich größeres Wachstum gesehen. Und auch, wie du gesagt hast, die generelle Lage mit den ganzen Lieferschwierigkeiten setzt E-Commerce auch zu, weil man, wenn man keine Ware nachliefern kann, sich auch schwer tut, zu verkaufen. Aber ja, also ich glaube, das Gute ist, dass wir einfach ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, das grundsätzlich darauf basiert, dass wir langfristige Kundenbeziehungen haben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir von einem Tag auf den anderen, selbst wenn jetzt E-Commerce nicht mehr im zweistelligen Bereich monatlich oder jährlich, sorry, wächst, sondern einfach nur wenige Prozent oder wenn es leicht stagniert, dann ist das jetzt für uns natürlich schon nicht ideal, aber wir wachsen dann eben durch Neukunden und deswegen haben wir auch einen sehr starken Fokus darauf, immer weiter zu expandieren, auch geografisch zu expandieren, damit wir selbst, wenn jetzt der Markt im Worst Case stagniert, trotzdem selbst wachsen können.
Das heißt, Inflation, die gerade im Moment in aller Munde ist und natürlich auch sogar dieses Gespenst Rezession, Entschuldigung, Gespenst der Rezession, das gerade medial auch ein bisschen heraufbeschworen wird, macht euch nicht so große Sorgen im Moment?
Ich glaube, Sorgen wäre jetzt übertrieben. Man kann sich im Startup natürlich immer über alles Mögliche Sorgen machen, aber alles, was man jetzt nicht selbst beeinflussen kann, darüber machen wir uns keine Sorgen. Wir überlegen uns schon, was Möglichkeiten sind, um dem entgegenzuwirken und um uns selbst abzusichern. Und ja, ich glaube, die beste Absicherung gegen, also Inflation bedeutet einfach, dass alles teurer wird und somit müssen wir eventuell auch Kosten anpassen und Preise anpassen. Aber wenn das eben im ganzen Markt und auf der ganzen Welt der Fall ist, dann geht das, glaube ich, dann auch nicht anders. Aber ich sehe das relativ pragmatisch. Ja, wie gesagt, alles, was wir nicht beeinflussen können, da überlegen wir uns einfach, was mögliche Ansätze sind, um das möglichst gut zu managen. Aber ja, also ich glaube durchaus, dass 2022 jetzt nicht mehr so ein Wachstumsjahr wird für den E-Commerce wie die letzten beiden Jahre. Das steht, glaube ich, schon fest.
Du hast schon gesagt, ihr expandiert trotzdem weiter. Jetzt habt ihr euch 50 Millionen Euro zusätzlich geholt, dass ihr ein Budget zur Verfügung habt. Wo wird denn das investiert? Was sind die wichtigsten Pläne mit diesem Kapital?
Ja, also wir haben einerseits die geografische Expansion. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind jetzt momentan in 7 Märkten mit Fulfillment Locations aktiv und wollen bis Ende des Jahres auf 10 Märkte wachsen. Das heißt, das ist der eine Punkt und natürlich 2023 darüber hinaus. Und dafür braucht man natürlich diverse Features, Integrationen. Das heißt, es wird auch auf der Softwareseite ganz viel passieren, um eben in diesen neuen Märkten starten zu können. Und gleichzeitig gibt es in unserem Markt auch eben sehr viele spannende Verticals, sage ich mal, oder Produktkategorien, wo wir momentan noch nicht so stark drinnen sind. Also wir haben sehr viele Bereiche, wo ich sagen würde, da sind wir top aufgestellt mit zum Beispiel Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel, Foodprodukte und so weiter. Aber es gibt durchaus auch Kategorien wie zum Beispiel Fashion, wo wir einfach noch nicht so einen starken Fokus drauf hatten in der Vergangenheit. Wo wir gerade dran arbeiten, eben auch unsere Systeme zu erweitern, damit wir diesen Kunden auch eine super Dienstleistung bieten können. Zum Beispiel, indem wir die Retourenprozesse weiter automatisieren und auch besser in den Prozess integrieren. Oder auch, was wir gerade erst vor kurzem gelauncht haben, der Palettenversand, also wirklich B2B-Paletten. Das war früher etwas, was wir nicht so stark gemacht haben und das haben wir eben kürzlich erst gelauncht und können somit eben auch Online-Shops, die nicht nur über ihre eigenen Shops an den Endkunden verkaufen, mit denen zusammenarbeiten, sondern auch, wenn sie zum Beispiel den Retail beliefern möchten, und das passiert normalerweise auf Paletten, dann ist das auch etwas, was wir jetzt gerade gestartet haben. Das heißt, es sind eher viele, viele kleine Sachen, die uns ermöglichen, dann einfach neue Produktkategorien oder neue Kundengruppen zu gewinnen.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem ambitionierten Wachstumsplan noch immer. Deswegen muss ich natürlich die Frage stellen, als Podcast-Journalist, wie lange dauert es, bis ihr dann tatsächlich ein Unicorn seid?
ja, das weiß man natürlich nie als Startup. Es kommt sicherlich immer darauf an, ja, wie sich der ganze Markt entwickelt und auch die eigene Firma. Aber ja, wir sind zuversichtlich, dass das, sage ich mal, nicht mehr so lange dauert, wobei ich sage mal, es ist auch nicht unser großer Plan, Unicorn zu sein, sondern wir wollen einfach ein cooles Business bauen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon geschafft, dass wir einfach eine Firma sind, die an und für sich eine coole Arbeitsumgebung hat, ein Team, das gerne in die Arbeit kommt und dass wir auch grundsätzlich auf sozusagen Shipment-Ebene profitabel sind. Das heißt, es ist auch, glaube ich, eine Firma, die eigenständig leben und arbeiten kann, ohne dass sie darauf wartet, von irgendwem akquiriert zu werden oder irgendwo mal ein IPO zu machen. Und ich glaube, das ist für uns persönlich das Wichtigere, auch wenn es natürlich cool ist, wenn man sagen kann, man ist Unicorn. Aber einen genauen Zeitplan dafür haben wir jetzt noch nicht.
Gut, Petra, wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben beim Podcasten. Es ist ganz sicher oder zumindest hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir miteinander ein Interview geführt haben. Wir haben seit 2016 es immer wieder geschafft und ich nehme an, es wird auch in ein paar Monaten wieder soweit sein. Dann können wir über ein Update reden. Bin schon wirklich gespannt, wie ihr euch in den kommenden Monaten auch weiterentwickelt, wie ihr dieses Geld dann umsetzt, einsetzt, um die Pläne umzusetzen. Und ich denke, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind gespannt. In diesem Sinne möchte ich dir nochmal für das Interview danken und auch natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Ciao.
Danke. Ciao.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkastenteam.